Ja, hallo, Thorsten.
Hallo, Alex.
Da sind wir wieder beieinander.
Und heute mit unserem ersten Special.
Ja, du hast völlig recht. Man muss ja was Besonderes mal wieder hervorholen.
Und bevor wir euch jetzt alle ganz lange auf die Folter spannen, hätte ich vorgeschlagen, du drückst auf den Knopf und dann erzählen wir euch, oder dann wisst ihr eigentlich schon, was es geht. Na, wer weiß es? Wer weiß es?
Ich.
Ja, aber nicht nur du alleine, denn wir haben uns erlaubt,
heute mal wieder einen Gast einzuladen in unser Studio. Und ihr kennt ihn schon, es war in der Folge 14, habe ich im Kopf. Und es handelt sich wieder um meinen Namensvetter Alex mit Nachnamen Gernand. Hallo Alex.
Der versucht mich wieder durcheinander zu bringen. Hallo Alex, grüß
Hallo,
dich.
Hallo Thorsten und Alex.
Wir haben ja gerade schon gehört, um was es geht. Wir werden es auch jetzt einfach nochmal sagen, für die, die noch im Zweifel sein könnten. Es ist Thriller von Michael Jackson aus dem Album Thriller. Und das ist auch unser Special. Denn wir haben uns gedacht, wenn wir ein Special machen, dann sollten wir mit einem großen Song und einem noch größeren Album, nämlich dem erfolgreichsten Album bis heute, anfangen. Und wir sollten mit einer Person dazu sprechen, die auch Michael Jackson nicht nur einmal vielleicht auf dem Konzert gesehen hat, sondern 16 Mal persönlich getroffen hat und viele Dinge über ihn weiß, mit ihm selber eben diskutiert hat, interviewt hat und auch ein Buch geschrieben hat, das man entsprechend lesen kann. Es heißt Populäre Irrtümer und andere Wahrheiten. King of Pop, Michael Jackson von Alex Gernand. Ja, wir haben gerade Thriller gehört von Michael Jackson. Vielleicht sollten wir erstmal über den Song anfangen zu sprechen und uns dann so langsam vorarbeiten. Der Song war die siebte Single von Michael Jackson aus dem Album. Das heißt, es war auch schon ein Jahr sozusagen draußen, das Album. Also,
oder? Ja, also ich meine, ihr habt es gesagt, es war die siebte Single aus Thriller und so ein Mega-Song als siebte Single rauszubringen, ja, überhaupt ein Album zu haben, was über 7 Singles produziert, ja, das zeigt ja, was es überhaupt für ein geniales Album war. Wenn du Thriller als siebte Single rausbringst, nach Billie Jean, nach Beat It, ja, und man muss sagen, Thriller, jeder kennt natürlich das gigantische Video, das hat ja Maßstäbe gesetzt, ja. Der Song stammt ja von einem Songwriter, Rod Temperton, der mitgeschrieben hat. Und der Song sollte eigentlich entweder Starlight heißen oder Midnight Man, ja. Es war also von Thriller am Anfang noch nicht die Rede, aber Michael Jackson war immer ein großer Horrorfilmfan. Und hatte dann den Film An American Werewolf in London gesehen von Regisseur John Landis, der auch die Blues Brothers gedreht hat. Und war so fasziniert, dass er da ein Video draus machen wollte, eben als Werwolf, als Junge, der sich zum Werwolf quasi verwandelt. Ja. Und somit kam dann der Song Thriller. Und Michael wurde damals bei den Dreharbeiten jeden Tag 5 Stunden geschminkt zum Werwolf. Und das muss eine Tortur gewesen sein. Er hatte Rick Baker, einen der besten Special Effects Make-up Artists Hollywoods, der bei King Kong gearbeitet hat, der beim Film Star Wars gearbeitet hat. Michael hat ja immer die besten und größten ihres Fachs gewählt, um mit ihm zu arbeiten und seine Vision zu realisieren. Und er hat sich also dieser Tortur unterzogen, um möglichst glaubwürdig diesen Werwolf rüberzubringen. Ja? Und da kommt wieder der Perfektionist Michael Jackson durch, ja, der sich selbst, aber auch den anderen, die mit ihm arbeiten, alles abverlangt.
Ja, du hast es gerade schon gesagt oder wir haben es gerade schon kurz angesprochen. Es war die siebte Single, also in der Tat eine späte Entscheidung, diesen Song zu bringen. Er war auch gar nicht so wirklich geplant als Single, sondern das Label dachte sogar eher, das war ein Scherz.
Das muss doch ein Scherz sein, ja genau. Also, wer will denn bitte einen Song über Monster und ähnliches haben,
sozusagen? Aber es war auch die Situation, dass, und das muss man vielleicht noch sagen, das Album Thriller selber kam eben schon ein Jahr vorher. vorher raus, also am 30. November 1982. Und es war, als es rauskam, natürlich auf Platz 1, kommen wir nachher noch mal ein bisschen detailliert dazu. Aber natürlich innerhalb von 12 Monaten waren die Verkäufe nicht mehr auf dem Level, wie es entsprechend schon mal war. Und damit war dann natürlich die Single so noch mal der extreme Push, das Album wirklich wieder nach oben zu bringen. Und das hat dann auch entsprechend geklappt. Das Ganze war dann, die Verkäufe haben sich mehr oder weniger verdoppelt und so ist das Ganze nochmal nach vorne gekommen. Und es war auch gar nicht geplant, erstmal ein Musikvideo zu machen. Ne? Das war dann irgendwie so in der Überlegung, was könnte man noch entsprechend tun. Und deshalb würde ich mal vorschlagen, lass uns mal vor allem über das Video nochmal weitersprechen.
Ja, also Michael Jackson hat ja immer groß gedacht. Ja, er hat ja immer schon gesagt, er will eines Tages der Größte sein. Ja, er gibt alles dafür, dass er der Nummer 1 Popstar wird, was er nun auch geschafft hat. Und der hatte eben die Idee, diesen Film American Werewolf als Popvideo zu übersetzen. Das war damals was ganz Neues. Ja. In den frühen 80ern, da gab es eigentlich nur Performance-Videos. Ja. Sein Billie Jean-Video war im Prinzip das erste Video mit einer Filmstory. Und Thriller hat das Ganze natürlich nochmal getoppt. Ja. Und die Plattenfirma hat auf die Kohle geachtet und wollte nicht sehr viel Budget dafür freimachen. Und dann hat Michael Jackson aus eigener Kasse $500.000 investiert, ja, um dieses Wahnsinnsvideo zu drehen. Und der Regisseur John Landis hat dann die geniale Idee gehabt und sagt, Michael, lass uns noch on top eine Making-of-Videokassette machen, ja, wo wir hinter den Kulissen Sachen zeigen und so weiter, ja. Und das wurde dann das meistverkaufte Videotape aller Zeiten. Und durch die Verkäufe haben sie die Kohle wieder zurück reingespielt quasi, ne?
Ja, der Song oder das Video, besser gesagt, war ja auch richtig lang. Ne?
Das war 13 ja Minuten, ja. Also wirklich eine richtige, komplette Story, könnte man sagen. Ja.
Absolut.
Also ganz ungewöhnlich gab es davor noch nie. Also nicht in, sagen wir mal, im Musikvideobereich. Und insofern ein Pionier auch auf diesem Sektor.
Das war's, ja. Und natürlich auch super besetzt, ja. Mit der Ola Ray, mit der Schauspielerin.
Hat die nicht später auch noch bei Beverly Hills Cop mitgespielt?
Ja, und sie war auch Playboy-Model davor noch gewesen, ja.
Das war der Grund, warum man sie genommen hat.
Und die hat es natürlich toll verkörpert, ne? So das Girlfriend von Michael Jackson. Aber was viele vielleicht nicht wissen ist, eigentlich war eine andere Schauspielerin für die Rolle vorgesehen, nämlich Jennifer Beals aus Flashdance. Michael Jackson war natürlich begeistert von dem Film Flashdance, klar, die vielen Tanzszenen und so weiter. Und da wollte er Jennifer Beals und sie hat abgelehnt und keiner weiß bis heute, warum.
Okay, weil das ist interessant. Genau der Grund, dass ich gefragt hätte, warum sagt man das ab?
Ja, wir sollten Jennifer Beals einladen, nein. Aber wie auch immer, die Tanzszenen, von denen du auch gerade gesprochen hast, die sind ja auch wirklich ikonisch dann gewesen. Das war schon irgendwie Vorbild dann für viele andere auch in größeren Formationen solche Tanzauftritte einzubauen.
Ich sage ja immer, ohne Michael Jackson hätte es keine Boygroup gegeben. Ja? Also Backstreet Boys, NSYNC, New Kids on the Block, Take That, ja, die ja alle diese Choreografien gemacht haben, auch die Spice Girls letztendlich als Girlgroup, ja. Er war der Ursprung von allem, ja, mit seiner genialen Choreografie.
Was er ja auch in dem Video anhatte, war seine schicke rote Jacke. Die war ja auch letztendlich dann sein Markenzeichen dann, ne?
Absolut, diese rot-schwarze Lederjacke. Und als dann Thriller 25, also irgendein Jubiläumsalbum von Thriller, da haben verschiedene Künstler wie Will.i.am, Mary J. Blige, Akon, ja, die haben alle Songs quasi gecovert vom Thriller-Album auf ihre Art und Weise. Und da hat jeder im Interview erzählt, ich wollte so eine Jacke wie Michael Jackson. Beyoncé, ich wollte so eine Jacke wie Michael Jackson haben. Jeder wollte diese rote Lederjacke haben damals.
Der Modeaspekt, glaube ich, spielt schon insgesamt auch eine wichtige Rolle, dass er auch als der allergrößte im Popbereich angesehen wurde. Gell? Das ist schon so ein Gesamtpackage,
Absolut.
Nicht nur die reine Musik.
Also ja? Michael Jackson wollte einfach funkeln, ja, auf der Bühne. Ja? Er hat immer diese Paillettenteile angehabt. Er hat natürlich die Hochwasserhosen mit den weißen Socken und den College-Slippern angehabt. Warum waren die Hosen Hochwasser? Warum waren die Socken weiß? Die Erklärung ist ganz einfach. Er wollte, dass man seine Tanzmoves bis in die letzte Reihe der Arena sehen kann. Das war der Hintergrund der Hochwasserhosen und weißen Socken, ja, also Signalwirkung.
Hast du ihn das mal gefragt, ob er teilweise auch selber einkaufen gegangen ist oder ob das sein Team immer schon so zusammengestellt hat?
Also wenn Michael Jackson einkaufen wollte, dann musste natürlich eine Shopping-Mall irgendwie geschlossen werden. Ja.
Absolut.
Das war nicht so einfach. Er hat sich ja oft und gern verkleidet auch, ja, mal auch sogar als Scheich oder so, ja. Hat sich einen falschen Bart angeklebt und so, um in den Berliner Zoo zu gehen, ja, um nicht erkannt zu werden. Er wollte ja schon auch am normalen Leben teilnehmen. Und eine ganz traurige Story ist eine aus seinen letzten Tagen. Da wollte er in einem Supermarkt ganz normal einkaufen, mit Einkaufswagen im Riesensupermarkt, ja. Dann haben die nachts einen Supermarkt quasi geöffnet für ihn. Und dass er da nicht allein war, waren lauter Leute aus seinem Team, die da auch Einkäufer gespielt haben, dass er nicht allein durch diesen Laden geistert. Ne? Ich finde, die Story ist relativ traurig, ja. Aber er wollte halt einfach auch mal dieses Gefühl haben, wie ist es denn, so einkaufen zu gehen?
Da muss ich glatt was anschließen, also weil wir hier in München sind. Wenn er in München war, wurde immer der O-Blätter, das Spielwarengeschäft am Stachus, für ihn gesperrt. Und er durfte dann 1-2 Stunden dort erstmal brav einkaufen gehen.
Also die Älteren, die werden sich vielleicht noch erinnern, Michael Jackson war ja meistens im Bayerischen Hof, wo ja heute auch das Denkmal steht gegenüber. Und das kann man heute gar nicht mehr nachvollziehen. Da waren ja 3.000, 4.000 Kids vor dem Hotel und haben Michael, Michael gerufen. Er kam manchmal ans Fenster, manchmal hat er gewunken, manchmal hat er irgendwelche Kissen signiert und runtergeschmissen. Ne? Also er hat schon gern mit seinen Fans kommuniziert auch. Und das war halt die absolute Hysterie, keine Frage.
Aber wo wir schon an Erinnerungen schwelgen, also das Video, über das wir gerade sprechen, vom Thriller, das wurde auf MTV am 2. Dezember 83 zum ersten Mal ausgestrahlt. Ich bilde mir ein, die erste oder die Premiere in Deutschland war meines Wissens bei Formel 1 und da war noch irgendwie sowas ganz Spezielles, ne?
Ja, die durfte erst ab 22 Uhr gezeigt werden, wegen Jugendschutz, ja, weil diese Monsterszenen, ja, und die Ghouls, die Untoten, ja, das war so realistisch und das war damals irgendwie, und Michael Jackson musste ein Statement abgeben, das sieht man, glaube ich, im Abspann auch, ja, dass er also in keinster Weise okkulte Riten irgendwie gutheißt und so weiter, ja, wie man vielleicht annehmen könnte nach diesem Horrorvideo, ja. Also das war damals, waren andere Zeiten noch, ne? Das war sehr streng alles, ja.
Ich wollte gerade sagen, was ist denn das für eine FSK dann? Also damals wahrscheinlich dann genau, 16 oder 18 gab?
Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube 16, ja.
Aber heute würde das, glaube ich, unter deutlich weniger.
Aber das Video hat natürlich den Standard gesetzt, ja. Das ist ja also unvorstellbar, ne? Also sowas hat man noch nicht gesehen. Und das ist eben auch wieder typisch Michael Jackson. Er wollte immer etwas machen, was noch keiner vor ihm gemacht hat.
Für die, die noch gerade so ein bisschen überlegen, John Landis, woher kenne ich denn den? Du hast es gerade schon gesagt, American Werewolf. Aber der hat noch ein paar andere Sachen gemacht, ne? Unter anderem Blues Brothers beispielsweise. Er hat auch noch hier...
Die Glücksritter, an den
Film kann ich mich erinnern. Murphy, klar.
Mit Eddie Murphy oder der Prinz aus Zamunda. Oh,
sensationell. Also, sensationell. Und Eddie Murphy war ja ein enger Freund von Michael Jackson. Auch, ne? Also, ja.
Vielleicht hat Eddie Murphy sogar eine Rolle in dem Video gespielt, aber wir wissen es gar nicht.
Wer weiß.
Wir decken auf.
Genau, das werden wir nochmal überprüfen.
Lass uns aber nochmal, wir haben jetzt sehr viel über das Video gesprochen, lass uns nochmal zu dem Song kommen. Du hast da auch schon die Person angesprochen, die den Song geschrieben hat, nämlich der Rod Temperton, der für Michael vorher schon ein paar Songs gemacht hat. Ich glaube aber, zu denen gibt es auch noch so die ein oder andere interessante Geschichte zu erzählen.
Ja, also Rod Temperton war natürlich ein Genie. Er ist leider 2016 mit 66 Jahren schon verstorben. Aber er war ursprünglich ein Brite und er war ein Weißer. Also ein weißer Brite bringt Michael...
Der so einen Funk hat. Ne?
Der bringt ihm den Funk. Ja, also unglaublich, die Leute wollten es nicht glauben. Und in jungen Jahren ist dieser Rodney Temperton als Musiker nach Worms in Deutschland, in Rheinland-Pfalz gezogen, Worms am Rhein. Und war dort in einer Coverband, ja, die Band hieß Sundown Carousel und die haben Lieder von Kool & The Gang, von Earth, Wind & Fire und so weiter nachgespielt in Ami-Clubs, ja. Da waren ja sehr viele US Army stationiert, GIs und so weiter. Und da gab es diese Officers Clubs, ne? Und da haben immer Bands gespielt. Und da war er in so einer Band. Und er ist dann nach Amerika gegangen und hat dort eine neue Band gehabt, die hieß Heatwave. Das war Ende der 70er Jahre. Und die hatten plötzlich in Amerika Top-10-Hits, ja. Boogie Nights zum Beispiel, ja. Und da waren die auf Platz 2 in den Billboard-Charts. Und Quincy Jones als Megaproduzent hat natürlich immer die Charts studiert und sieht so, Songwriter Rod Temperton, Band Heatwave, Song Boogie Nights, wer ist dieser Typ? Ja, und hat Kontakt zu ihm aufgenommen. Und Rod Temperton dachte, er wird verarscht. Ne? Der große Quincy Jones, damals ja schon Aretha Franklin, Frank Sinatra, Ray Charles produziert. Also unvorstellbar damals schon. Ja. Und sagt, Mensch, wir lassen uns mal treffen in Los Angeles, und haben die sich getroffen, und daraus resultierte dann eben das Album Off the Wall. Ja, also Rod Temperton hat den Mega-Song Off the Wall komponiert, Rock With You war er dabei, ja, so ging das eben los, ja, und bei Thriller war er dann eben auch bei Lady in My Life und Baby Be Mine noch dabei, ne? Also alles ganz, ganz geile Songs.
Weil wir gerade über den Song ja auch sprechen, der Song hat ja gerade hinten raus, sage ich jetzt mal so ein bisschen provokant, auch noch eine ganz große Besonderheit mit einer Person, die man auch kennen kann.
Das ist natürlich Vincent Price, die Überikone des Hollywood-Horrorkinos. Der Untergang des Hauses Usher, Die Verdammten, Der Rabe, Theater des Grauens. Also der ist wirklich, war ein Megaschauspieler, ja, mit einer sehr sonoren, markanten Stimme, ja. Und den haben sie angefragt, ob er einen Sprechpart eben übernehmen könnte. Darkness Falls Across the Land, ja, und so weiter. Und er hatte übrigens, was viele vielleicht nicht wissen, sowas schon mal gemacht. Ein paar Jahre früher, 1975, hat er schon mal bei einem Alice Cooper Song, Black Widow, auch so einen Sprechpart übernommen. Also da war Michael nicht der Erste, der die Idee hatte, ja. Aber Vincent Price sagt, ja, warum nicht, ich komme, ich mache das und so weiter, ne. Und dann ist er ins Studio gefahren und das war also eine Sache von 2 Stunden irgendwie, diesen Text einzusprechen. Der ist ja wirklich genial, ne. Da gibt's auch noch eine etwas längere Version von diesem Text, ja. Und dann haben sie ihn vor eine Alternative gestellt. Sie haben ihn gefragt, möchtest du gerne für die 2 Stunden 20.000 US-Dollar haben? Oder möchtest du am Verkauf des Albums irgendwann dann beteiligt sein? Und dann lacht er und sagt, ja, ich nehme natürlich die 20.000 Dollar. Und dachte sich, er hat einen Mega-Deal gemacht für 2 Stunden Arbeit, 20.000 Dollar. Und wusste natürlich nicht, wie viel 100 Millionen Platten das Album verkaufen wird. Also er hat keinen so guten Deal gemacht und sich später drüber geärgert.
Ja, weil es gerade ums Geld geht. Das Album ist ja tatsächlich, hat den absoluten Rekord des meistverkauften Tonträgers gebrochen.
120 Millionen Einheiten. Also es ist auch das einzige Album, was überhaupt 3-stellige Millionenbereich verkauft hat. Ja, es gibt ja immer dann verschiedene Listen. Ja, dann hast du AC/DC Back in Black auf Platz 2, genau, mit 55 Millionen, was auch irre ist. Also das ist das meistverkaufte Rockalbum aller Zeiten, ja. Aber du hast da natürlich auch Alben wie Led Zeppelin 4, du hast Pink Floyd, Dark Side of the Moon, ja. Mhm. Also es gibt da natürlich noch ein paar andere, die in dieser Größenordnung sind. Die Eagles sind dabei. Shania Twain ist übrigens eine der Echt? Jüngeren Künstlerinnen, mhm, die da vorne in den Top Ten dabei sind. Natürlich Fleetwood Mac Rumors, ja. Dann kommt aber auch schon wieder Michael Jackson mit Bad. Der ist auch schon wieder in der Top-Liste, mhm, mit dabei, ja. Und du hast natürlich Soundtracks, ja. Du hast The Bodyguard, du hast Saturday Night Fever, ja. Ich finde aber, das ist natürlich kein guter Vergleich, weil auf den Soundtrack-Alben sind ja oft viele verschiedene Künstler auch drauf. Die kannst du nicht einem Künstler zuordnen, nur, ja. Und von daher ist Thriller das Album der Alben.
Ich will noch einmal ganz kurz auf was anderes zurück, und zwar auf die Soundeffekte, die dann auch gerade in dem Video mitzuhören sind. Da habe ich eigentlich nämlich gehört, dass das Heulen, das da am Anfang vor allem zu hören ist, dass das eigentlich eine Dogge machen sollte. So, die Dogge hat aber irgendwie nicht heulen wollen. Und so habe ich gehört, dass wohl Michael Jackson selbst im Hintergrund geheult haben soll.
Das kann sehr gut sein. Michael Jackson wird ja nicht als Musiker wahrgenommen, ja, was ich ein bisschen schade finde, weil er war ein sehr begnadeter Pianist, auch wenn er es auf der Bühne nie gemacht hat. Ich habe übrigens mal zu ihm gesagt, Michael, spiel doch mal Klavier auf der Bühne, ja, so wie Freddie Mercury bei Bohemian Rhapsody. Da spielt er ja auch Klavier am Anfang, ja. Das würde ihn nochmal so als Musiker zeigen quasi, ja. Er sagt, no, I'm not good enough und so, ja. Er war sehr streng mit sich, ja. Konnte aber klassische Stücke von Tschaikowski und Chopin, konnte er spielen, aber auf der Bühne wollte er nicht, ja. Aber er hat seine Lieder komponiert mit Mundgeräuschen, ne? Ja, so hat er Billie Jean komponiert und so weiter. Er hat ja sehr viele Songs komponiert, ja. Und das hat er immer mit dem Mund gemacht. Also von daher dieses Heulen, ja, das denke ich schon, dass er das auch war, ja.
Ja, die anderen Soundeffekte wurden dann ja in den Universal Studios entsprechend aufgenommen. Also Türen knarzten und sonst was. Aber das sind dann auch Dinge, die, ich sage jetzt mal, zum Hausgebrauch des klassischen Horrorfilms ja eigentlich gehört.
Genau, hat das doch gut und gepasst. Der Song hat halt so einen Groove, ja. Also wenn der heute im Club läuft, ja, da geht die Post ab, ja. Und das finde ich halt, das ist die große Kunst, ja. Wenn du etwas machst, was über 40 Jahre lang, es gibt ja auch bei Filmen und so weiter, ja, also alte Filme, die immer noch funktionieren. Wir kennen auch alle alte Filme, wo du sagst, ah, das ist aber cringe jetzt. Oder alte Serien, die du früher super fandst, ja. Wo du aber, wenn ich jetzt Miami Vice gucke oder so, ja, dann sage ich, ah, früher fand ich es mega, damals, als es im Fernsehen lief, aber.
Vorsicht, wir hatten vor kurzem auch ein kleines Miami Vice Special und da waren mir gerade die Autos sehr lieb.
Ja, klar. Aber es kommt mir halt dann so vor, dass alles doch sehr vorhersehbar und so ein bisschen nicht mehr so funktioniert. Und wenn du halt was hast, was über 40 Jahre immer noch funktioniert, das ist die ganz große Kunst.
Ein unsterblicher Klassiker, Thriller, zu dem nicht ganz unerheblich auch Quincy Jones beigetragen hat. Über den sollten wir, glaube ich, noch mal ein bisschen reden. Also wie haben die beiden sich kennengelernt? Wie hat sich das alles so entwickelt?
Ja, also Quincy Jones ging natürlich bei Motown auch ein und aus. Das heißt, Quincy Jones und Michael Jackson haben sich schon sehr früh getroffen während der Jackson 5 Zeit, ohne miteinander zu arbeiten. Und auch wieder aus den Augen verloren und jeder ging seinen Weg. Und 1978, also 4 Jahre vor Thriller, hat Michael Jackson eine Filmrolle übernommen in The Wiz. Ja. Und hat da mit Diana Ross gespielt und Quincy Jones war der Musical Director von diesem Musikfilm. Und da haben die beiden zum ersten Mal zusammengearbeitet. Und Michael war begeistert von Quincy Jones und sagt, I want you to produce my album. Und weil Michael natürlich seine Solo-Karriere vorantreiben wollte, das war also vor Off the Wall, ja, und hat dann von den Plänen zu Off the Wall erzählt und eben gesagt, Mensch, Quincy, ich möchte, dass du dieses Album produzierst. Und Quincy Jones sagt, ja, der hat ja Michaels Talent auch erkannt, ja, er hat da Bock drauf. Aber die Plattenfirma CBS, heute Sony Music, hat gesagt, no way, Quincy Jones, der ist über 40, der ist viel zu alt für dich, Michael, ja, als Produzent. Und er kommt ja mehr vom Jazz und so, ja. Und da wollen wir mit dir ja gar nicht hin. Und Michael hat insistiert, hat sich durchgesetzt und er hat Quincy Jones bekommen. Und Off the Wall war ja dann auch ein Mega-Seller, ja. Das war also ein Nummer-1-Album für Michael Jackson. Es war das meistverkaufte Album damals, 1979, 80, eines schwarzen Künstlers in Amerika. Und hat dann schon gezeigt, wo die Reise hingeht.
Außerdem waren ja bei der Studioproduktion einige berühmte Gastmusiker mit an Bord. Erzähl doch mal.
Ja, natürlich. Wenn Michael rief, kamen sie alle, kann man sagen. Also da waren natürlich seine Schwestern Latoya und Janet, die im Chor mitsingen durften. Dann war im Prinzip fast die komplette Toto-Band. Ja, also Steve Lukather, David Page.
Dann die Porcaro-Brüder, ne?
Die Porcaro-Brüder, ja, Jeff Porcaro, auch viel zu früh gestorben, aber die waren alle dabei. Und dann natürlich das absolute Highlight auf Beat It, Eddie Van Halen. Der ja nur das Solo spielt. Viele denken, der spielt die Gitarre auf dem Song, das war Steve Lukather. Aber das Solo, dieses gigantische Solo, kommt von Eddie Van Halen. Ja? Und das war damals so. Der lebte ja auch in Los Angeles, wo eben ja auch Thriller entstanden ist, in den Westlake Studios. Und dann hat Quincy Jones bei Eddie Van Halen angerufen, der war auch zu Hause, der war nicht gerade auf Tour mit Van Halen. Van Halen war ja damals auch schon eine Riesenband, ja. Das war noch vor Jump, also vor dem kommerziellen Mega-Hit, ja, aber die waren schon sehr groß und fragte ihn, ob er mit Michael Jackson im Studio arbeiten wollte. Und dann dachte Eddie Van Halen, wie viele andere auch, er wird hier gerade verarscht irgendwie. Es kann doch nicht sein, ne? Nein, es ist ernst gemeint und Eddie sagt, okay. Aber wir machen das so ein bisschen unter der Hand, ja. Also er möchte nicht, dass da dann steht, Beat It featuring Eddie Van Halen, ja. Er will keine PR machen, er will auch nicht im Musikvideo auftreten, ja. Er will im Prinzip auch nicht, dass seine Band was davon erfährt, ja, weil das so ein bisschen Konkurrenz war. Michael Jackson, Van Halen, Charts und so weiter, ja. Und dann hat Michael gesagt, okay, komm einfach ins Studio. Dann kam Eddie Van Halen mit seiner Gitarre und hat den Song gehört. Ja, und da muss dann das Video kommen, irgendwie, sagt Michael. Und Eddie Van Halen sagt, ja, okay, aber ich habe da so ganz spezielle Vorstellungen. Ich würde da ein bisschen was verändern und so. Und Michael hat gesagt, mach, wie du meinst. Ich will dir überhaupt nicht reinreden. Ja, mach, wie du meinst. Michael ist aus dem Studio raus, der hat gespielt. Michael hat es gehört und sagt, brillant. Und Eddie Van Halen hat gedacht, stehe nicht auf dem Album. Also wenn du dir das Albumcover anschaust, die Credits, da steht nirgendwo Eddie Van Halen. Ja, beim Video steht nicht featuring Eddie Van Halen. Er ist ja im Beat It Video auch nicht drin. Das hätte ja durchaus Sinn gemacht, ne, dass du ihn dann siehst, ja, wie er sein Solo spielt. Nein. Und er wollte das quasi an seinen Bandkollegen vorbei machen. Aber irgendwann kam es natürlich raus, ne, und da war natürlich das Hallo groß. War Eddie Van Halen mit Michael Jackson. Und die Krönung war, dass es nur ein einziges Konzert gab, einen einzigen Event gab, wo Eddie und Michael zusammen auf der Bühne waren. Das war im Sommer 84 bei der Victory Tour. Denn, auch das ist ja was Besonderes, zu Thriller gab es nie eine eigene Tournee. Das glaubt man ja gar nicht bei so einem erfolgreichen Album. Michael hatte keine eigene Tournee. Und 1984, Thriller war schon das Mega-Album. Der hatte schon seine 8 Grammys gewonnen. Und dann kam die Idee plötzlich, die Jacksons müssen auf Tour. Und Michael hatte keinen Bock. Und der Hintergrund war, dass die Brüder, Tito, Jermaine, Jackie, die hatten Scheidungen am Laufen. Und die kosteten viel Geld. Und
brauchten Geld, ja.
Und brauchten Geld. Und Michael, der war ja super erfolgreich, der wollte gar nicht mehr mit seinen Brüdern. Er wollte ja seine Solokarriere vorantreiben. Und da hat seine Mutter Catherine, die heute übrigens immer noch lebt, Mitte 90, ja, gesagt, Michael, I want you to go on tour with your brothers. Do it for the family. Und da konnte Michael natürlich nicht Nein sagen. Und der Promoter dieser Tournee war Don King. Der Boxpromoter, ja, ne, dieses Großmaul, ja, dieser halbseidene Typ irgendwie, auf den hatte Michael gar keinen Bock. Aber hat gute Miene zum bösen Spiel gemacht. Die Tournee war mega erfolgreich. Sie ging durch die größten Stadien Amerikas. Die kam ja nie nach Europa. Und in dieser Victory Show gab es ein 20-minütiges Thriller-Michael-Special, wo er dann Billie Jean und Wannabe Start and Something performt hat. Und in Dallas, Texas, ich glaube, es war Juli 84, war das einzige Konzert, bei dem Eddie Van Halen auf die Bühne kam. Es gibt Videos davon bei YouTube zu sehen, ja, wie die beiden rocken zu Beat It. Ja, das ist sensationell.
Großes Kino.
Geil.
Lass uns noch mal kurz zu dem Thema, oder wir haben immer gerne noch mal ein bisschen Infos zu den Charts. Ne? Und jetzt haben wir das große Album überhaupt aller Zeiten, zumindest bis heute. Noch mal vielleicht für alle, 30. November 1982 kam es raus. Und es war natürlich in ganz, ganz vielen Ländern auf Platz 1. Natürlich in Deutschland, natürlich in UK, natürlich in den USA. Aber es war in Österreich
nur auf Platz 3.
Aber die Österreicher haben sich gedacht, okay, wahrscheinlich war da wieder der Falco und solche Bands oder Künstler entsprechend oben. Aber es ist dann am Ende noch das erfolgreichste Album des Jahres in Österreich geworden. Mit 8-fach Platin, hat in dem Sinne sogar Deutschland überholt. An den Erfolg der USA ist es mit 34-mal Platin längst dann nicht ganz rangekommen.
Genau, und das war ja von Land zu Land unterschiedlich, ab wann es Gold und Platin gegeben hat, muss man noch dazu sagen.
Hängt ja ein bisschen von der Einwohnerzahl
genau. ab. Ich wollte gerade sagen, ne? Also da kann man ne,
für also kein direkter Vergleich möglich eigentlich.
In Amerika ja. war er 37 Wochen auf Platz 1 mhm. wow. mit dem Album. Wow.
Lass uns doch vielleicht auch noch mal ein bisschen auf die Einzelnen. Wir haben ja gesagt, der Thriller, die Single, über die wir gesprochen haben, war die 7. Single. Lass uns doch mal vielleicht jetzt nicht in der gleichen Weite und Tiefe, aber doch noch mal die anderen Songs auch noch mal ansprechen. Die erste Single, die rauskam, war auch mit sehr prominenter Besetzung. Ne? The Girl Is Mine.
Mit Paul McCartney. Paul McCartney, der war mit Michael Jackson schon zu Off the Wall-Zeiten befreundet. Und der war auch zu diesem Zeitpunkt bei CBS Records in Amerika unter Vertrag. Also die waren Labelmates, wie man so schön sagt, Michael und Paul. Und Michael war natürlich auch von den Beatles fasziniert, ja. Und Paul McCartney war vom Talent von Michael Jackson fasziniert.
Das hat er dann später auch nochmal gezeigt, ne? Dass er von den Beatles begeistert war, hat er dann verlaglich nochmal hier stark zugegriffen.
Das ist eine Story. Michael Jackson hat Paul McCartney auf dessen Farm in südlich von London besucht mit Linda, seiner Frau, also Paul McCartneys Frau, und da haben die so Spaziergänge gemacht in der Natur. Und Michael hat den älteren Paul McCartney gelöchert über das Musikgeschäft, ja, und hat ihn gefragt, was ist wichtig im Music Biz und so weiter, ne? Und dann sagte Paul McCartney, das Wichtigste ist, dass du die Rechte besitzt, ja, dass dir die Rechte gehören an den Liedern und so weiter. Und dann sagte Michael, ja, dann kaufe ich die Beatles-Rechte. Und Paul McCartney lacht sich tot, ja, und so, denkt, er macht Spaß, ja, die größte Band aller Zeiten, die legendärste Band, die Beatles. Und plötzlich 1985 standen auf einmal die Beatles-Rechte zum Verkauf. Und Paul McCartney hat dem Musikverlag ein Angebot gemacht, ja, und hat aber gesagt, ich muss aber noch mit Yoko Ono sprechen, weil die Songs sind ja 50-50, die meisten Lennon-McCartney. Und Lennon war natürlich schon 5 Jahre tot und Yoko Ono war seine Erbin, also muss er mit ihr sprechen, ne? Und da hat Michael einfach nochmal 30 Millionen draufgelegt und hat die Rechte gekauft. Und da hat Paul McCartney natürlich doof geguckt, das kann man sich vorstellen, ja. Und dann passierte leider etwas, was die Freundschaft sehr strapaziert hat zwischen den beiden. Denn Michael Jackson hat so Lieder wie Come Together oder Good Day Sunshine, Beatles-Songs, für Werbung freigegeben. Ja, also für Nike oder für verschiedene Marken. Okay. Ja. Und das war immer total No-Go für die Beatles. Paul McCartney hat auch bei mir im Interview, ich habe ihn auch interviewt mal, gesagt, das war unter unserer Würde, unsere Lieder für Werbeclips freizugeben. Und Michael hat sich da nichts gedacht. Er sagt, Mensch, ist ein tolles Lied, das ist ein tolles Produkt, ne? Die Nike-Schuhe oder so, ja, das passt doch super. Er hat es also nicht aus Geldgier gemacht. Michael Jackson hat nie irgendwas aus Geldgier gemacht, sondern er wollte immer Kunst der Öffentlichkeit geben, sozusagen, ja. Aber McCartney war not amused, ja, und dann haben die also jahrelang nicht gesprochen miteinander. War richtig Stress. Und dann aber 90 ist dann McCartney aufgetaucht mit Linda beim Videodreh von Black or White. Und da haben die Frieden geschlossen, ne? Gott sei Dank, ich meine so zwei Große, ne? Das freut einen doch dann, wenn die sich wieder verstehen, ja? Und da war es dann wieder gut.
Wir haben ja am Anfang erwähnt, dass du Michael Jackson 16 Mal getroffen hast. Wie hat sich das denn so entwickelt, dass dich einerseits das Management scheinbar sehr gern mochte und dir vertraut haben, auch in deiner Rolle als Journalist, und dass auch Michael Jackson wohl irgendwie einen guten Draht zu dir hatte?
Ja, also es war natürlich zu meiner Zeit als Bravo-Reporter, das waren die 90er Jahre. Ich habe ihn also zwischen 93 und 99 16 Mal begleitet. 93 war das erste Mal in Istanbul in Önü-Stadion bei der Dangerous Tour. Da habe ich ihm einen Golden Otto überreicht. Ich hatte zuvor seinen Manager kennengelernt, woanders, ja, und habe ihm erzählt, dass ich von Bravo bin. Bravo war ihm ein Begriff. Es war nun die größte Jugendzeitschrift Europas. mit einer riesen Auflage. Viele Michael Jackson-Fans haben Bravo gelesen, logischerweise. Und habe gesagt, Mensch, Michael hat schon mehrfach die Trophäe gewonnen als bester Sänger, aber er hat sie noch nie entgegengenommen. Und dann sagt er nur, gib mir doch mal deine Karte, ja, so nach dem Motto, don't call us, we call you. Ich dachte, von dem höre ich nie wieder was. Und plötzlich kam ein Fax, ja, wir reden von 93, ein Fax.
Da gab es noch Faxgeräte.
Ein Fax kam, ja,
ja,
von MJJ Productions aus Beverly Hills, ja, mit dem Michael Jackson Logo. Ich dachte, ich sehe nicht recht, ja. Und da steht drin, Alex, please come to Istanbul am 23.09.93, ein Datum, was ich natürlich nicht vergessen werde. Und dort ist es tatsächlich passiert, dass ich ihn Backstage getroffen habe. Ich habe gedacht, ich falle tot um, ja, da kommt jetzt Michael Jackson rein, ja, der überhaupt gar keine Presse, keine Medien an sich gelassen hat. Das war also die Zeit, bevor er diese großen TV-Interviews gab in Amerika mit Diane Sawyer, mit Oprah Winfrey. Es war also davor, ja. Michael war ein Phantom für die Presse, ja. Und ich stand plötzlich neben ihm, ja. Ich dachte, mehr geht ja nicht, ne. Und was ich halt nie gedacht hätte, dass daraus 16 Mal wurden. Ich war mit ihm in Rio de Janeiro bei They Don't Care About Us bei dem Videodreh, bei Scream in Hollywood, da habe ich ja letztes Mal schon erzählt davon, ja. Stranger in Moscow, natürlich bei Tourneen Backstage. Ich war bei Wetten, dass mit ihm in Duisburg beim ersten Auftritt Wetten, dass und so weiter. Also, und er war der Größte, er war ein toller Mensch, ja. Ich hätte mir gewünscht, dass mehr Journalisten ihn hätten treffen können, ja, um sich ein richtiges Bild von ihm zu machen, ja, weil er wurde sehr oft leider falsch dargestellt. Er war super cool, super sympathisch, empathisch, er war sehr intelligent, ja, er war sehr interessiert, ja, er war sehr bescheiden, ja. Also alles Dinge, die man nicht unbedingt von so einem Megastar erwartet.
Ja, da musst du ja ziemlich betroffen gewesen sein, als du dann 2009 im Sommer von seinem Tod erfahren hast.
Ich werde es auch nicht vergessen, der 25. Juni 2009, ich sitze vorm Fernseher zu Hause, habe gerade Johannes B. Kerner Talkshow geguckt und dann bekam ich eine SMS aus New York von einem gemeinsamen Freund, auch Freund von Michael, Frank Cascio, ein Italo-Amerikaner, dessen Vater ein Hotelier war, bei dem Michael also immer im Hotel gewohnt hat. Und dieser Frank Cascio war schon, seit er 5 Jahre alt war, ein Freund von Michael, die Family, der hat auch noch Geschwister, ne? Die waren also immer mit ihm unterwegs. Und der hat mir eine SMS, Alex, go to CNN, ja, also schalt auf CNN. Und ich schalte um und sehe auf einmal Michael Jackson in a coma, ne? Die haben da live berichtet, ne? Du hast die Krankenwagen gesehen am Haus in Los Angeles, bei ihm vor der Villa und wie sie ihn abtransportieren und mit dem Helikopter in die Klinik bringen und alles, ja. Und das war natürlich schon hart. Ich war dann die ganze Nacht vorm Fernseher gesessen, ne? Hab dann dem damaligen Chefredakteur, ich war Stellvertreter, eine SMS geschickt, Tom, wir müssen morgen Special machen, Michael Jackson ist gestorben. Ja? Und am nächsten Tag bei Bravo haben wir dann diskutiert, was wir alles machen und so. Und ich habe damals gesagt, Mensch, müssen wir schon eine Doppelseite machen. Na klar, ne? Ich meine, er war Freund von Bravo, Freund des Hauses und so, ja. Und dann ging's weiter und dann hat sich das gesteigert. Nein, wir müssen ihn aufs Cover machen, wir müssen ein Poster reinmachen und am Schluss, nein, wir müssen noch ein 24-seitiges Special machen in die nächste Bravo, ja. Und es war kurz vor Druckabgabe alles, das war also wirklich abenteuerlich, ja. Dann wurde in der Druckerei angerufen, ob überhaupt genug Papier da ist, um über 1 Million Bravos zu drucken, ja. Das sind ja, wir sprechen ja von Quantitäten irgendwie. Und die haben gesagt, ja, wir haben Papier. Dann wurde die TV-Movie, die in derselben Druckerei gedruckt wurde, die wurde dann vorgezogen, ja. Alles minutiös, die Computer, die Druckcomputer, die sind alle eingestellt. Von dann bis dann wird Bravo gedruckt und so, ja. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich habe die Nacht dann durchgemacht. War zwischenzeitlich noch in Unterföhring bei Pro7 und bei ZDF Leute heute live in der Sendung als Michael Jackson Experte halt, bin dann wieder in die Redaktion zurück, habe die ganzen Texte geschrieben, habe übernachtet in der Redaktion, 2 Stunden gepennt, am nächsten Morgen ging's weiter und das war dann der Freitag und am Mittwoch drauf lag dann die Bravo mit der traurigen Message, Michael ist tot, am Kiosk.
Die Geschichte, die du gerade erzählt hast mit dem Problem des Druckens, kann ich so ein bisschen bestätigen, weil wir hatten damals ja das Album King of Pop entsprechend draußen, das dann damals auch gar nicht mehr in den Charts irgendwie großartig war, aber es hat sich dann eben durch den Tod von Michael Jackson zu dem Album, weil natürlich da alle Hits drauf sind, entwickelt, und da hatten wir die gleichen Probleme, ne? Dass der Vertrieb natürlich Panik hatte, wir haben so und so viel Nachbestellungen und wir müssen irgendwie nochmal gucken, wie wir das plötzlich beliefern können. Und am Schluss hat das Album jetzt dann auch in Deutschland alleine 500.000 Alben verkauft. Also das muss man jetzt leider Gottes traurigerweise sagen, ist auch dem Tod geschuldet gewesen, weil vorher war es noch nicht auf diesem Level, aber es hat einfach nochmal gezeigt, welche Wirkung und welches Interesse einfach die Musik und der Künstler Michael Jackson hatte.
Du hast ja mehrere Beispiele dieser Art, ja, also Elvis, die Plattenfirma RCA, die war 1977 fast pleite. Und dann starb Elvis und hat durch seinen Tod tragischerweise die Plattenfirma gerettet, ja, weil die Verkäufe durch die Decke gingen dann, ja. Du hast Queen, Freddie Mercury, ja, 91 gestorben, ja. Da gingen die Queen Verkäufe plötzlich wieder durch die Decke. Amy Winehouse ist ein Beispiel, ja. Kurt Cobain, Nirvana ist ein Beispiel, ja. Und Michael Jackson, natürlich wieder der Mann der Superlative, ja, ist ja bis heute, 15 Jahre nach seinem Tod, immer noch der reichste Tote, der also jedes Jahr den meisten Umsatz macht, ja. Prince ist auf Platz 8 irgendwie, ja. Du hast dann noch Elvis auf Platz 2 und so weiter, ja, also da, und Michael ist auf Platz 1. Er hat ja das Musical auch am Start, ja.
In Hamburg, ne?
Ja, super erfolgreich und qualitativ, also sensationell. Und die Musik, ja, er ist auf YouTube, also Michael ist nach wie vor präsent ohne Ende.
Weil wir gerade kurz das Musical angesprochen hatten, es steht ja ein Film, ein Biopic über Michael Jackson in den Startlöchern. Ne?
Der ist schon abgedreht, der Film. Mhm. Die haben jetzt, der sollte eigentlich Anfang dieses Jahres kommen. Der wurde jetzt, warum auch immer, auf Herbst verlegt. Ja. Und Jermaine Jacksons Sohn, Jamal, spielt Michael. Und auch wieder sensationell. Und es wird jetzt schon prognostiziert, dass er so erfolgreiche Filme wie Bohemian Rhapsody, den Freddie Mercury-Film oder auch den Film Elvis von Baz Luhrmann übertreffen wird, was die Zuschauerzahlen angeht. Ne?
Jetzt haben wir schon im Grunde hinten angefangen und über seinen Tod und das, was jetzt noch kommt, gesprochen. Ich finde es nochmal ganz interessant, auch nochmal so ein bisschen die Anfänge, also sprich seine Geburt. Ne? Also er ist ja in Indiana geboren worden am 29. August 1958 und hatten eine relativ große Familie. Ne? Er war das 8. Kind von 10. Und er war ja schon eine sehr prominente Musikerfamilie und letztendlich war die Musik ja auch genau das, was dann auch der Vater sehr stark forciert hat.
Ja, also Gary, Indiana ist im Prinzip wie eine Art Vorort von Chicago, ja, ist aber im anderen Bundesstaat, Chicago, Illinois, Gary, Indiana, da ist genau die Grenze. Und da waren viele Stahlwerke früher. Der Vater, Joe Jackson, hat im Stahlwerk geschuftet. Der hatte aber eine Hobbyband, The Falcons, mit denen er immer so in Clubs gespielt hat und hat schon sehr früh das Talent seiner Söhne entdeckt. Ja. Und das ging schon 1965 los mit den Jackson Brothers. Das waren nur drei, da war Jackie und auch Jermaine dabei. Und etwas später kamen dann noch Marlon und Michael dazu und das wurden dann die Jackson 5, ja. Und die haben Talentwettbewerbe gemacht, haben gewonnen auch und so weiter, wurden vom Vater geguidet, der auch musikalisches Talent hat, war auch sehr streng, wie man weiß. Er hat Michael Jackson auch öfter mal geprügelt im Studio. Michael war auch der Einzige, der Schläge bekommen hat, die anderen nicht, was auch sehr tragisch ist, ja. Weil er in Michael halt immer schon diesen Solitär gesehen hat, ja, diesen Rohdiamanten quasi. Mhm. Und da gibt's eine Story noch. Sie haben in Chicago mal bei einem Festival gespielt und da war auch da Gladys Knight, die Sängerin. Ja, Gladys Knight and the Pips, Midnight Train to Georgia, ihr großer Hit. Die war damals auch eine Nummer, ja. Und die hat die Jungs gehört und war begeistert und ruft Berry Gordy in Detroit an bei Motown Records, den Chef von Motown, und sagt, hey, hier gibt's so 5 Jungs, ja, die sind sehr jung noch, aber singen sensationell. und du musst du dir anhören. Und Berry Gordy sagt, nein, da habe ich keinen Bock drauf, ich will das nicht. Mir reicht ein Jungstar, das war Stevie Wonder. Der war ja mit 11 Jahren, war der schon bei Motown, als Little Stevie Wonder. Und er sagte, ich will nicht noch so Jungs haben. Ja? Doch, doch, du musst den hören, hat sie insistiert. Ja? Und dann sagt er, okay, in Gottes Namen sollen sie nach Detroit kommen und mir vorsingen. Gesagt, getan, die haben ihm vorgesungen und er war komplett hin und weg. Und hat natürlich gesagt, ja, da ist Potenzial, wir machen was mit euch. Dann haben die bei Motown, war ja eine Hitfabrik, ja, da gab's also
Supremes, ne?
Ja, Supremes, Smokey Robinson, Marvin Gaye, ist ja endlos, ja. Und die hat mal eine Hitfabrik. Das heißt, die hatten dort eine eigene Houseband, die auf den Alben die Musik gemacht hat. Ja, die hatten Songwriter, die hatten Stylisten, ja, die hatten sogar Trainer, die Interviewtraining geben, ja, die denen zeigen, wie man mit Messer und Gabel isst, wie man sich benimmt, ja. All das war da, wie eine Fabrik, ja. Das war Michael später dann auch zu viel. Da wollte er dann weg später, ja. Aber am Anfang der Jackson 5 war es so, um die noch zu pushen, haben sie ihren größten Star genommen und das war Diana Ross, ja, mit den Supremes, Baby Love, Stop in the Name of Love, etc. Und das erste Album hieß dann ja Diana Ross Presents the Jackson 5. Und viele denken, Diana Ross hätte sie entdeckt, aber das stimmt nicht. Es war Gladys Knight. Der Rest ist Geschichte.
Aber das haben Plattenfirmen natürlich immer gerne gemacht, ne? Dass sie die vermeintlich größte Künstlerin oder eine der größten Künstler einfach nutzen, um dann nochmal Newcomer letztendlich auch an den Start zu bringen. Und muss man der Fairness halber sagen, hat ja auch relativ gut funktioniert.
Absolut, ist ja legitim, ne?
Ja. Du hast gerade gesagt, der Rest ist Geschichte. Der King of Pop ist auch Geschichte. Michael Jackson hat diesen Titel verdient. Meinst du, glaubst du, es wird noch mal jemand geben, der dagegen anstinken kann, sozusagen? Oder?
Die Frage hört man öfter, ja. Und da kannst du, das ist natürlich eine Generationsfrage. Um es kurz zu machen, ich glaube nicht, ja. Aber man muss immer bedenken, die Zeiten haben sich geändert, ja. Wenn du älter bist, dann sagst du, Pelé war der beste Fußballer, ja, dann Beckenbauer, ja.
Maradona,
Ronaldo, ja, etc., Messi, ja. Es ist also, ja. Weil die Jungen kennen, haben Pelé nie gesehen, ja. Im Boxen, Muhammad Ali, ja. Die Jungen haben Muhammad Ali nie gesehen, den Namen kennen sie vielleicht, ja. Und dann geht's eben, ja, also man kann es nicht vergleichen, ne. Plus, ich finde es auch immer sehr befremdlich, wenn ich höre, XY hat den Rekord der Beatles übertroffen oder den Rekord von Michael Jackson eingestellt, ja. Aber früher musstest du halt in den Plattenladen radeln, durch Wind und Regen, um dir eine LP zu kaufen. Und heute musst du am Handy einmal swipen und hast einen Song gekauft. Ja, das heißt, es ist viel einfacher geworden, ja. Früher, heute gehst du auf YouTube, gehst auf TikTok und hast alle Stars weltweit mit einem Swipe in deiner Bude, vor deinen Augen. Früher musstest, da gab es keine Fernsehsendungen vor MTV oder so, ja. Da musstest du ein Konzertticket kaufen. Du musstest Glück haben, dass das Konzert in der Nähe von dir stattfand, etc. Ja, es war also viel aufwendiger und viel schwieriger, zum Weltstar zu werden. Und das zeigt ja einmal mehr wieder, Michael Jackson hat all das geschafft, ohne Social Media, in einer nicht digitalisierten Welt, analog, ja. Und das ist ja nochmal viel mehr wert eigentlich, ja, weil es viel aufwendiger ist, an die Sache ranzukommen.
Glaubst du, er würde sich mit den heutigen Mitteln der Social Media schnell anfreunden können und dadurch einen Wahnsinnserfolg haben? Ich denke nämlich schon, oder?
Absolut. Also Michael Jackson war ein Techie, ja. Also der mochte auch diese ganzen Computerspiele etc. und so, ja. Hat auch im Studio, war immer sehr interessiert, was so Sequencer angeht, Synthesizer-Sounds und so weiter, ja.
Das habe ich mit ihm gemeinsam. Aber sonst nicht so viel.
Leider. Also der war da sehr interessiert, ja. Und ich meine, er hat ja dann auch die Anfänge von Facebook und so weiter noch miterlebt, ja. Aber er wäre heute da mitten dabei, natürlich, ne? Also klar, keine Frage.
Es gibt zu dem Album Thriller ja auch noch eine Geschichte, die am Anfang, also bevor es veröffentlicht wurde, eigentlich sogar ein bisschen traurig war. Denn Michael Jackson hat, und nicht vor Glück, geweint, bevor Thriller rauskam. Was ist denn da der Hintergrund gewesen?
Das ist eine ganz unglaubliche Geschichte. Michael Jackson ist ja nun als der Überperfektionist bekannt. Ja? Und im Herbst 82, kurz vor Veröffentlichung von Thriller, wurde in Los Angeles im Studio eine Listening Session einberufen, wo also Plattenmanager von seiner Plattenfirma und vielleicht auch ein paar ausgewählte Journalisten eingeladen waren, um Thriller anzuhören, das Album. Welturaufführung quasi. Ne? Und als Michael es erfahren hat, hat er angefangen zu heulen. Er war, nein, das könnt ihr nicht machen. Das Album klingt scheiße. Ja, also Quincy Jones produzierte Album klingt scheiße und so weiter. Ist also komplett ausgeflippt, weil er so ein Perfektionist war. Er war noch nicht zufrieden. Ja. Und die Plattenfirma hat gesagt, Michael, beruhige dich. Ja, das Ding muss jetzt raus. Wir haben so lange dran gearbeitet, die Leute, es wird bald Weihnachten. Ja, das Ding muss raus irgendwie und so weiter. Nein, das kann so nicht veröffentlicht werden. Ne? Und dann haben sie tatsächlich jeden Tag, ja, von diesen 10 Tracks oder so, haben sie jeden Tag einen neu abgemischt, bis Michael zufrieden war. Und am 30. November 82 war es dann soweit und Thriller kam raus. Und keiner hätte gedacht, dass es so ein Monster-Album wird. Und ich sage immer Thriller, all killer, no filler. Also nur Killer-Songs und keine Lückenbüßer dabei.
Den Spruch haben wir irgendwann später, glaube ich, für die Werbung auch nochmal geklaut.
Das war Thriller.
Ein großartiges Album. Und ja, wir haben es ja auch schon gesagt, er ist zu Recht The King of Pop, hat über 500 Millionen Tonträger verkauft und steht...
Eine Milliarde, darf ich dich verbessern?
Eine Milliarde inzwischen sogar.
Mit Jackson 5, ja.
Ja, okay, gut.
Ach so, ja.
Ja, wobei, bitte. Jackson,
hallo.
Ja, die 500.000 wollen wir nicht
immer
unterschlagen.
Elvis, ich sage immer, wenn ich gefragt werde, wer waren die drei wichtigsten Künstler der Popgeschichte? Elvis, er war der Erste, Beatles waren die größte Band... Und Michael Jackson, der größte Solo-Artist. Mit Welttourneen, ausverkauften Welttourneen, ja, die Elvis ja nie gemacht hat, ja. Aber Elvis, Beatles, Michael Jackson, das ist für mich die Holy Trinity der Popmusik.
Super. Sehr schöne Schlussworte, würde ich langsam sagen, oder?
Ja, und Vincent Price wird sich nochmal ärgern.
Ne? Im Grab rumdrehen.
Ich würde sagen, wir sagen jetzt erst nochmal vielen, vielen Dank an Alex Gernand, dass du dir wieder Zeit genommen hast. Und ich glaube, wir hätten niemand besseren wählen können, um uns die Geschichte
zu erzählen. Das freut mich doch.
Mehr Expertentum geht gar nicht.
Oh. Also ganz lieben Dank für die Einladung. War wie immer klasse.
Sehr, sehr gerne. Ja, dann bleibt uns eigentlich nur noch euch auch eine schöne Zeit zu wünschen. Und wir freuen uns wieder, wie immer, über Feedback. Über Social-Media-Reaktionen. Gebt Bescheid, wie ihr unser Special gefunden habt. Das soll künftig durchaus öfter mal stattfinden, sowas in die Richtung. Und ja.
Vollkommen richtig. Also gerade das Special hat uns auf jeden Fall richtig großen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ich glaube, uns wird noch das ein oder andere einfallen, dass einem Special würdig ist. Und ansonsten, bevor jetzt das Outro fast so lang wird wie die gesamte Folge, sage ich auch danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und einen haben wir noch hier.
An alle Fans, keep Michaeling.
Keep Michaeling, alles klar.
Absolut.
Macht es gut.
Bye, bye.
Tschüss.